nehme ich mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 47. Folge von Das nehme ich mal mit. Amina und ich sind wieder aus dem Off, nicht aus dem Off, aber remote. Wir sind an unterschiedlichen Orten, Amina ist bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause und wir nehmen das Ganze über ein Zoom-Gespräch auf. Das hat immer ein bisschen Verzögerung, aber ich glaube, es geht eigentlich, oder?
Moin, hi!
Das wirkt jetzt so, als hätte es einfach mal so eine Minute Verzögerung. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt. Nee, hallo.
Ich wollte auch mal was sagen, weil du hast mich im Gegensatz zu allen anderen Folgen nicht gefragt, wie es mir geht, gleich am Anfang.
Ja.
Und da war ich
völlig. Man muss auch mal, also ich finde, jetzt gerade ist ja eine gute Zeit, um auch aus so ein paar Mustern mal auszubrechen und sich neu zu erfinden und auch so Corona-Hobbys anzufangen.
Ja.
Na, wie läuft dein Corona-Hobby Klavierspielen eigentlich aus dem ersten Lockdown?
Ja, ich kann immer noch kein Klavier spielen. Hab mir aber eigentlich vorgenommen, für jetzt ungefähr, mir tatsächlich auch einen Klavierlehrer oder eine Klavierlehrerin zu holen. Aber dann kam der zweite Lockdown und ja, ist jetzt schwierig. Also ich sag mal so, vielleicht beim dritten.
Hast du dir sonst irgendwie jetzt noch was Spezielles vorgenommen für die Zeit jetzt gerade, wo man wieder viel zu Hause sein muss, um damit irgendwie zurechtzukommen?
Nein. Und du?
Nee, geil. Also ich habe auf der einen Seite mir vorgenommen, trotzdem zu versuchen, sich ab und zu bewegen, weil ich habe jetzt schon Tage gemerkt, wo ich echt den ganzen Tag von morgens bis abends am Schreibtisch saß oder am Küchentisch. Und das ist nicht so ideal, also wieder ein bisschen mehr spazieren zu gehen oder so. Und ich habe mir ja schon auch im ersten Lockdown, auch generell im Leben vorgenommen, viel mehr zu lesen. Das hat bisher noch nicht so funktioniert, aber stattdessen habe ich angefangen, sehr viel Computer zu spielen und versuche das jetzt mal ein bisschen, zum Beispiel heute Abend, denke ich mir, werde ich mal wieder ein Buch lesen. Das ist
Ja, jetzt, wenn du das so sagst. Also ich gehe wieder mehr spazieren mit meinem Mann, oft nachts. Ja. Also ganz spät, abends vorm Schlafen gehen wir immer noch mal, ziehen wir noch mal um die Häuser sozusagen. Und nee, das haben wir uns echt angewöhnt, dass wir das oft machen, weil der auch viel im Homeoffice ist und dadurch dann manchmal dann auch den ganzen Tag nur zu Hause ist. Ich bin relativ oft, was heißt oft, aber ich fahre auch mal ins Landeshaus, einfach auch, um nicht immer hier zu sein. Und manchmal sind da ja auch einfach Sitzungen noch, die wir haben. Vieles ist ja auf Videokonferenzen und Telefonkonferenzen und so weiter, aber einige Sitzungen sind einfach noch physisch. Und dann habe ich im Sommer, ja, und dann habe ich im Sommer ja angefangen mit Workouts morgens oder Yoga. Ich ziehe das nicht. Nachricht. Ich ziehe das nicht jeden Morgen durch, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe ja so richtig krasse Rückenschmerzen oft, einfach von dem ganzen Sitzen und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, dass das besser geworden ist. Allerdings habe ich seit 3 Wochen Fußbeschwerden. Das heißt, dem Rücken geht es besser, dem Fuß schlechter. Man merkt, ich werde älter und du bist noch viel älter. Genau.
Das stimmt, vielleicht kann man ja, also ja, naja, das mit dem Sport, wie gesagt, da habe ich für mich irgendwie noch keine Antwort gefunden zurzeit.
Ja, ich mache das auch absolut.
Im Schritttempo.
Ja, ich mache das auch absolut nicht, weil ich Spaß daran habe. Das möchte ich an der Stelle auch festhalten. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben ein Mensch sein, der sich denkt, oh, ich brauche das einfach. Ich muss einfach mal wieder eine Runde laufen gehen.
Du hast eben gerade Videokonferenzen und Sitzungen in einem Landtag angesprochen. Ich hatte heute Bildungsausschuss und das war das erste Mal als Videokonferenz. Und es hat funktioniert, überraschenderweise. Es ist gar nicht so schwierig gewesen, wie das vorher, glaube ich, befürchtet wurde. Es hat technisch alles hingehauen. Die Leute haben es alle hingekriegt, sie stumm zu schalten und so.
Wunderbar.
Also auch da gehen wir langsam, aber sicher große Schritte voran, um auch eben in dieser Situation nochmal so andere Arbeitsmöglichkeiten hinzubekommen. Ich fand es cool, dass das so hingehauen hat.
Ja, also man hat ja das Gefühl, so, okay, jetzt so nach 9 Monaten sind wir irgendwie alle auf dem Stand, dass man das kann und dass es auch funktioniert und auch die Plattform, auf der man das machen kann. Und einen derben Rückschlag hatte ich am Dienstagabend. Da haben wir eine Runde gehabt mit dem Innenministerium, CDU, FDP, Grüne Fraktion zum Polizeigesetz. So, da hatten wir, hatte ich ja vor ein paar Folgen erzählt, hatten wir ja eine Anhörung im Ausschuss und dann haben wir halt eine Nachbesprechung dessen gehabt, so, weil wir als Koalition da ja nochmal drauf blicken, gucken, was wollen wir ändern und was nicht. Und da hatten wir irgendeine Plattform, die, glaube ich, vom Land ist oder so. Hell, from hell, einfach nur. Weil, das ist wirklich so, du hast halt nur einige Leute gesehen, die ihre Kamera anhatten. Alle, die ihre Kamera nicht anhatten, hatten nicht mal ein Fenster. Das heißt, die kamen einem so vor wie aus dem Off. dann hat es irgendwie mies geraschelt und ich war, also das ist halt so eine Runde, in der Fraktionssitzung schreie ich auch mal dazwischen, wenn ich nicht mehr kann. Ja. Da habe ich dann einfach gesagt, ja, könnt ihr nicht mal alle auf Stumm schalten? So. Mhm. In der Runde wollte ich das jetzt nicht direkt machen, komplett die Fassung zu verlieren, aber da habe ich gedacht, okay, es gibt halt einfach Unterschiede noch bei den Plattformen und es muss noch viel nachgebessert werden.
Was ist das, was dich am aggressivsten in einer Videokonferenz macht?
Das Gleiche, was dich aggressiv macht, wenn Leute sich nicht stumm schalten können, wenn Leute dazwischen reden und wenn Leute behaupten, dass Funktionen bei Zoom bei ihnen nicht auftauchen, obwohl sie die gleiche Zoom-Veranstaltung benutzen wie man selbst.
Ja, also erstmal teile ich sehr. Am meisten regt mich aber wirklich dieser Satz auf oder dieses immer, kann ich das nochmal, wenn ich nur ganz kurz nochmal was dazu sagen darf und wo sie dann schon anfangen zu reden, das bringt mich echt auf die Palme. Aber was mit den Knöpfen? Ich mache darüber ja ganz oft Witze, wenn jemand das sagt, dass sie sagen, oh, du hast jetzt leider die Zoom-Version bekommen, die das nicht dabei hat und so, schade. So, und jetzt habe ich aber neulich bei meiner Freundin, die wollte Galerieansicht haben und es gab tatsächlich den Knopf bei ihr nicht. Also habe ich mir das auch angeguckt. Es gab einfach keine Galerieansicht. Ich glaube, das lag aber daran, dass sie eine uralte Version von Zoom irgendwie verwendet hat oder so. Also müsste es updaten. Aber das hat mich ein bisschen erschüttert, weil es gab einfach wirklich keine Galerieansicht.
Und, ja, okay. Das war aber Problem. Meistens ist es ja in den Sitzungen, in denen wir beide auch gemeinsam sind, die möglicherweise von der Grünen Fraktion sind, da geht es ja oft immer um den Punkt Handheben. Oder, also, und da ist es wirklich so, dass du manchmal halt diese Emojis da quasi nicht hast, sondern nur dieses Handheben ausgeschrieben. Oder halt diese Dings da. Und es macht mich aber wahnsinnig. Es macht mich aber wahnsinnig.
Und es hat auch was damit zu tun, was für eine Zoom-Version der Host hat, ob er das geupdatet hat. Weil da kann man zum Beispiel auch Emojis anmachen mit, ich möchte gerne eine Pause haben oder bitte ein bisschen schneller, es gibt Wiederholungen und so. Also da geht einiges. Apropos Zoom, bevor wir irgendwie zu den großen, wichtigen Themen kommen, aber vielleicht will ich eine Erfahrung teilen. Ich habe gestern so ein Online-Seminar gemacht, das ich hier auch schon zweimal angesprochen habe zum Thema, wie man einen Haushalt liest. Das werde ich auch wiederholen, weil es da echt viele Anfragen gab, ob ich das nochmal machen könnte. Cool. Das mache ich auch gerne. Aber gestern habe ich das erste Mal so richtig so Zoom-Bombing erlebt. Also ich habe die Veranstaltung ja auch bei Twitter beworben und so. Mhm. Und normalerweise mache ich auch einige Sicherheitsvorkehrungen, dass die Leute nicht einfach losschreiben dürfen im Chat und so weiter. Das habe ich so bei meinen Rechtsextremismus-Veranstaltungen ohnehin immer. Und jetzt waren die Einstellungen nicht mehr eingesetzt und ich dachte, also habe da jetzt auch nicht mehr explizit dran gedacht, weil ich dachte, es geht halt um Haushalt. Jo, habe ich mich geschnitten. Es waren halt eine Menge Nazis da, die ganz viele Beleidigungen und alles. Und da musste ich erstmal so ein bisschen Ruhe da irgendwie reinbringen. Die richtigen Leute rausschmeißen, denen verbieten, auf den Bildschirm zu malen und so. Das hat ein bisschen genervt am Anfang, ging dann aber auch. Also ich will nur empfehlen, wenn ihr Veranstaltungen bei Zoom oder irgendeiner anderen Plattform, das geht ja überall, macht, setzt euch vorher damit auseinander, wie ihr alle Menschen stumm schaltet, wie ihr sie rausschmeißt, wie ihr die Rechte kontrolliert, wer alles auf dem Bildschirm malen darf oder seine Videos selbst bestimmen darf, sich umbenennen darf und so weiter, natürlich sofort irgendwelche furchtbaren Dinge kommen. Und deswegen, setzt euch vorher damit auseinander, sonst ist man in so einer Veranstaltung voll unter Stress. Ich war gestern ein bisschen genervt, aber es ging voll, weil ich einigermaßen wusste, was da gerade passiert.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist etwas, was man im Vorfeld ja echt dann in der Regel am besten nochmal geregelt hat. Und wenn man es dann einmal vergisst, dann passiert genau das. Aber manchmal ist man dann ja auch so ein bisschen fahrlässig, wenn man denkt, ach komm, da wird schon nicht sein, so, ne? Aber
weil wir da besser geworden sind. Ich werde in meiner Story in den nächsten Tagen mal ein, zwei Links dazu posten, wo Tipps und Anleitungen sind, wie ihr sowas verhindern könnt. Mhm. Schaut da gerne rein.
Voll gut. Kommen wir zu den großen Themen, die wir in diesem Podcast ansprechen möchten. Wir sind hier jetzt einfach reingestolpert in die Folge, lockig, flockig. aber wir haben ein paar Themen. Kommen wir zu dem ersten Thema, über das wir sprechen möchten. Ein Dauerbrenner, und das wird wohl auch so lange bleiben, bis wir weg sind von dieser Pandemie. Aber wir wollten nochmal über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Also einmal über den Impfstoff, der möglicherweise uns alle wieder frei leben lassen kann. Aber bevor wir darüber sprechen, dazu wird Lasse gleich noch ein bisschen mehr was sagen, mal vielleicht auch ein paar aktuelle Zahlen hier in Schleswig-Holstein, wie es eigentlich gerade aussieht. Wir haben heute, muss man dazu sagen, Donnerstag. Das heißt, die Zahlen sind morgen am Freitag natürlich noch mal ein bisschen anders, möglicherweise höher. Aber wir haben insgesamt in Schleswig-Holstein 10.711 gemeldete Fälle. Das sind 247 Fälle mehr als am Tag zuvor. Verstorben sind daran 213 Personen und hospitalisiert 116. Und das ist vielleicht noch mal zur Einordnung in Schleswig-Holstein, wie sieht die Situation aus, eigentlich ganz gut. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass wir in Schleswig-Holstein, wir sind einer der beiden Bundesländer, die die geringsten Zahlen bundesweit haben. So, was natürlich eine erfreuliche Situation ist, aber insgesamt treffen uns natürlich die Maßnahmen, die man jetzt im Einklang bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz zusammen mit Angela Merkel getroffen hat, überall gleichermaßen, auch wenn die Zahlen hier geringer sind als woanders.
Die werden sich ja auch noch mal ein bisschen ausdrücken in den Zahlen der kommenden Tage, aber wir merken schon, dass es es gibt nicht mehr so einen krassen Anstieg der Zahlen, also es gibt nicht mehr so eine krasse Beschleunigung, so eine Wachstumsrate, und das ist sehr, sehr gut. Wir sind in Schleswig-Holstein, gerade weil einige hier ja zuhören aus Nordrhein-Westfalen und so weiter, wo die Zahlen einfach ganz andere sind, da sieht es in Schleswig-Holstein besser aus, und da möchte ich mal so ein bisschen selbstkritisch sagen, dass ja, das mag auch damit zu tun haben, wie wir in der Vergangenheit hier einige Regeln gemacht haben. Wir waren bei vielen Sachen schärfer, auch über den Sommer, als in anderen Bundesländern. Aber ich finde, es hat nicht nur damit was zu tun, dass wir geile Politik machen würden. Nee, und das so, sondern ich es hat auch eben. Genau, aber ich kenne so einen Ministerpräsidenten und so einen Gesundheitsminister aus unserem Bundesland, die gerade sehr das gerne mal betonen, weil wir hier so eine gute Politik machen. Ja, das mag also mit damit zu tun haben, es hat auch was damit zu tun, dass wir in Schleswig-Holstein ganz andere Begebenheiten haben.
Absolut.
Als in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder vielleicht auch Bayern. Auf der anderen Seite fällt die Arroganz der Bayern jetzt natürlich denen auch voll auf die Füße, weil die immer gesagt haben, was machen die da in Berlin, warum haben die so schlimme Zahlen und so. Mhm. Und mittlerweile sind die Inzidenzen in Bayern schlimmer als in Berlin. Deswegen, man muss da so ein bisschen gucken, wie man versucht, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, aber so endgültig in der Hand hat man es dann doch nicht.
Ja, ja, und ich meine, ja, wie gesagt, die Lebensbedingungen sind einfach unterschiedlich. Wir sind hier irgendwie in einer ganz anderen Situation als in so einer vollbepackten Stadt wie Berlin oder an anderen Orten. Aber ja, genau. Das vielleicht einmal so zum Hintergrund und wie die Zahlen derzeit sind, weswegen es nach wie vor wichtig ist, selbst wenn man im Bundesvergleich nicht so schlecht dasteht, sonst ist trotzdem jeder Fall natürlich einer zu viel. Weshalb wir zu dem nächsten Punkt kommen, dem Impfstoff, zu dem du was sagen wolltest.
Ja, gerne, weil natürlich heute, also in dieser, wir haben ja seit März irgendwie darauf geguckt, was passiert, wenn man einen Impfstoff hat. Und alle Planungen, auch so Steuerschätzungen und so weiter, rechnen alle keinen Impfstoff ein. Mhm. Insofern wäre tatsächlich ein Impfstoff eine Revolution. Und da gab es diese Woche erstmals gute Nachrichten. Und die muss ich jetzt gar nicht ewig vorlesen, die werden alle mitbekommen haben. Ja. Aber eben dieser Zusammenschluss aus BioNTech und deren Partner Pfizer haben einen Impfstoff entwickelt, der so die Aussage 90%igen Schutz bei Covid-19 gewährleistet. Da muss man natürlich, und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Gesamtdebatte, die beiden ErfinderInnen benennen. Und das sind Uğur Şahin und Özlem Türeci. Das finde ich, da werden wir gleich noch drauf eingehen, auf die ganze Debatte, die sich darum noch irgendwie entwickelt hat. Aber der Impfstoff wäre tatsächlich eine wahnsinnige Revolution und wäre ein Riesenfortschritt. Jetzt wird man aber sehr, sehr genau auf die Verteilung gucken. Ich glaube, das ist etwas, was man auch echt politisch intensiv diskutieren muss. Man hat insgesamt bei Vorverhandlungen in der EU 300 Millionen Impfdosen quasi zugesagt. Jetzt hat Jens Spahn gesagt, davon werden so etwa 100 Millionen nach Deutschland gehen. Das finde ich ganz schön krass und nicht gut. Also es wird krasse Verteilungskämpfe darum geben. Ich habe im März, April oder so habe ich hier mal in der Folge erzählt von einer Drucksache aus dem Bundestag, wo sie mal so eine Corona-Pandemie durchgespielt haben 2012. Da ging es im Wesentlichen um den Impfstoff. Mhm. Und das ist etwas, was sich jetzt auch wieder lohnt, sehr zu lesen, weil da ging es sehr darum, was entwickelt sich durch Verteilungskämpfe um den Impfstoff? Was ist mit Fälschungen des Impfstoffes? Gibt es einen geimpften Arbeitsmarkt und einen nicht geimpften Arbeitsmarkt? Und all sowas wird zu diskutieren sein. Die Impfkommission, die ja auch mit dem Ethikrat und so weiter besetzt ist, haben da einige Antworten schon gegeben, die ich auch ganz wichtig finde, was man zum Beispiel also in der Prioritätensetzung, also wann wird wer geimpft, sagen kann, und vor allen Dingen, weil die ganzen VerschwörungsideologInnen ja darauf immer wieder anspielen, es wird keine Impfpflicht geben.
Ja.
So, ich gehe davon auch aus, dass genug schlaue Menschen bereit sind, sich zu impfen
ja.
oder impfen zu lassen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Zahl zu erheben, also es gab mal so eine Umfrage dazu, wie viele Deutsche bereit wären oder Menschen, die in Deutschland leben, bereit wären, sich impfen zu lassen. Es war ja eine erfreulich hohe Zahl, die da rausgekommen ist, was ja allen, glaube ich, schon mal erstmal ein gutes Gefühl gegeben hat in die Richtung, gut, dann könnte man es tatsächlich schaffen, so eine Herdenimmunität hinzubekommen. Das wird halt irgendwie total wichtig sein, dass man das gut kommuniziert, dass man das gut erklärt, wie so eine Impfstrategie dann aussehen wird. Jetzt geht ja auch schon die Debatte los, ist zumindest das, was ich auch in den letzten Tagen dann so verfolgt hatte. Braucht es jetzt schon einen ausgeklügelten, fertigen Impfplan oder sollte man das ein bisschen weiter nach hinten verschieben? Also diese Debatten werden vor allem auch im Deutschen Bundestag dann geführt, aber natürlich wird man sich dann auch Gedanken drüber machen müssen in den jeweiligen Bundesländern, wie man das dann konkret umsetzen möchte vor Ort. Also hoffentlich wird das funktionieren und dann wird man sich mit diesen Fragen auf jeden Fall dann auch intensiver auseinandersetzen müssen.
Ja, man wird das Personal brauchen, die überhaupt diese Impfungen durchführen können. Auch das wird eine Riesenherausforderung. Wenn man mal 60, 70 Millionen Menschen in Deutschland impfen möchte, oder gar 80, wenn alle dabei sind, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und wenn man das Ganze auch nochmal global sieht und was es da für Verteilungskämpfe gibt und so weiter, steht da echt noch einiges vor uns. Und ich glaube, das lohnt sich jetzt schon darüber zu diskutieren,
ja.
wenngleich eine flächendeckende Versorgung, so die Schätzung der Bundesregierung, erst etwa im Sommer kommenden Jahres möglich sein wird.
Ja, absolut. Und was auch ganz spannend war im Kontext dessen, Lasse und ich haben uns jetzt überlegt, dass wir jede Woche auch mal den heißesten Twitter-Talk mit in diese Folge mitverarbeiten werden.
Eigentlich ist das total skurril, weil wir viele Folgen damit verbracht haben, zu sagen, wie ätzend Twitter ist.
Absolut.
Aber ist egal, ne? Machen
wir ja, aber wir ändern ja unsere Meinung, wir entwickeln uns weiter, auch mit diesem Podcast und vor allem in diesem Podcast. Das ist das ganz Wichtige, dass die Entwicklung hier auch für alle Zuhörenden nachvollziehbar ist. Und also klar, wir sind immer sehr ambivalent, was Twitter angeht, aber man muss ja natürlich dazu trotzdem sagen, manchmal hat man gute Phase. Ich habe gerade eine gute Phase mit Twitter, sage ich ja, wie es ist. Also vielleicht aber auch, weil ich eine innerliche Abgrenzung zu diesem Medium gefunden habe und die Vorteile jetzt wieder mehr sehe und die Nachteile ein bisschen beiseite packe und vor allem die App einfach zumache, wenn ich keinen Bock drauf habe. Das vielleicht einmal zu Twitter. Und genau, wir haben uns halt überlegt, dass es einfach total cool und modern wäre, wenn wir hier auch mal so ein bisschen über Twitter reden würden bei unserem Podcast. Weil manchmal gibt es ja wirklich spannende Punkte und weil ja auch nicht alle Menschen Twitter nutzen, aber viele Menschen natürlich, hoffentlich auch die oder wahrscheinlich auch einige, die sie diesen Podcast hören, dass es immer wieder Punkte gibt, über die wir beide ja auch einfach diskutieren, weil sie einfach in der Woche diskutiert worden sind. Ganz oft äußert man sich auch nicht zu irgendwas, was bei Twitter passiert ist, weil man einfach keinen Bock hat. Auch das können wir ab und dann mal besprechen. Diese Kategorie jetzt fest neu in unserem Podcast von Das nehme ich mal mit. So, worüber wir jetzt aber eigentlich sprechen wollten, ist, dass es darum eine ganz krasse Debatte gab und viele Debatten zugab. Und zwar ganz weirde Debatten. Also einerseits total cool, dass dieses Paar, Shahin und Tureci, die diesen Impfstoff quasi ich habe gerade voll den Hänger.
Entwickelt
haben. So heißt das.
Du hast auch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht, worüber, also nochmal.
Genau, nee, ich sag das jetzt. Ich mache hier jetzt weiter. Give me a chance.
Jo,
genau, okay. Und Sorry. Da haben super viele Menschen dann gesagt, guckt mal, Integration lohnt sich doch, ein Einwanderungsland lohnt sich doch, weil guck mal, die beiden werden uns jetzt retten, obwohl sie einen türkischen Migrationshintergrund haben. So, und take that, Nazis. So, und damit habt ihr jetzt auch nicht gerechnet und so weiter. Und dazu zwei Gedanken. Erstens, ich finde es super nice, Menschen zu feiern, gerade Menschen, die BPOCs sind oder die eine Migrationsgeschichte hat, wie auch immer man das benennen möchte, die zu feiern und hervorzuheben, was wir auch in dieser Gesellschaft leisten, machen und tun. Gar keine Frage. Aber diese Argumentation, so es Nazis zeigen zu wollen, weil diese Menschen auch was geschafft haben, guck mal, so das ist so eine weirde Verwertungslogik, die ganz oft von Menschen kommt, die es gut meinen, die links sind in der Regel oder in der Mitte positioniert sind und damit zeigen wollen, okay, jetzt hier haben wir ein Gegenargument, aber es unterwirft sich einer ganz merkwürdigen Verwertungslogik.
Ja, es geht immer, es hat sich doch rentiert mit der Integration. Und jetzt sind sie, also eine Bekannte von mir mit türkischem Migrationshintergrund hat auch bei Instagram oder bei Twitter geschrieben, okay, gut, jetzt wo das mit dem Impfstoff gegen eine globale Pandemie weg ist, was kann ich denn eigentlich machen, um irgendwie als integriert zu gelten? Also ja. So dieses, was muss man eigentlich erreichen, damit dann die Bild-Zeitung tatsächlich mal auf die Idee kommt zu sagen, das ist irgendwie ein Impfstoffwunder oder das ist der Vater des deutschen Impfstoffs. Also um da überhaupt eine halbwegs positive Konnotation reinzubekommen.
Ja.
Abgesehen davon, dass die Bild-Zeitung natürlich nur über den Typen berichtet hat. Also tatsächlich nur über Uğur Şahin und nicht über seine Frau. Was ich interessant fand, dass CNN das ganz anders aufgegriffen hat.
Na?
Und CNN hat getwittert, und jetzt entschuldige mein Englisch, aber trotzdem, the scientists who develop the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine are a Turkish-German power couple. So, ich finde, das gibt dem Ganzen eine komplett andere Konnotation.
Yeah.
Also man kann darüber sprechen, und es ist aber, finde ich, anders formuliert als das, was dann in vielen deutschsprachigen Medien und so weiter passiert. Und dann ist wieder in so eine, also da geht es doch nicht um Integrationsdebatte.
Es hört halt nie auf, so, ne? Das zeigt das halt auch ganz deutlich. Und es ist halt auch so, es ist halt genau diese Logik, du musst etwas schaffen, um zu beweisen, du bist Teil dieser Gesellschaft oder dass es sich doch lohnt. Ich kann auch einfach ein fauler Mensch sein, der gar nichts gerissen hat, und trotzdem ist es okay, wenn Nazis, wenn ich keinen Bock drauf habe, dass Nazis mir was antun. So, also warum muss es dazu immer diese krasse Erfolgsgeschichte geben oder diese krasse, wow, irgendwie, guck mal, was die alle schaffen, ist doch voll okay, dass die da sind, Bullshit-Geschichte. So, ne? Und das nervt einfach so, weil du daran halt immer irgendwie auch merkst, so, wie wenig man doch akzeptiert ist, wenn es diese Geschichten immer in dem Kontext braucht von, es lohnt sich doch für uns. So. Und ich hatte in dem Kontext halt auch was zu getwittert und hatte halt gesagt, dass ich letztens ein spannendes Gespräch hatte mit einem Kollegen, der mir gesagt hatte, ich bin quasi doppelt gut integriert. Das habe ich ein zweites Mal quasi sehr gut gezeigt, als ich als Abgeordnete vereidigt worden bin. Und da war ich so, Digga, für wen oder was hältst du dich eigentlich, dass du mir das sagst? So, also so mir das so attestieren
zu wollen. Er ist nicht die Bewertungsinstanz.
Ja,
ne?
Genau.
Also als wäre dann die Person so, hebt den Daumen oder senkt ihn und sagt, ist jetzt gut. Oder, also es ist nicht,
Ja, it's not your fucking job, so. Und ich hatte da reagiert auf einen Tweet, den Cihan geschrieben hatte, Sinanoglu. Und zwar, die migrantischen Erfolgsgeschichten und Diskurse über angebliche Parallelgesellschaften und Integrationsverweigerungen sind zwei Seiten einer Medaille. Beide funktionieren mit einem Leistungs- und Anpassungsnarrativ. Bist du nicht produktiv, bist du nichts und falsch hier. Und ich fand das halt so sehr passend. Deswegen hatte ich darauf halt mit meinem Tweet dann reagiert, weil es halt einfach, da wo ich mir denke, so mein Gott, ey, können wir uns einfach davon lösen und aufhören, Leute in Kategorien zu packen? Wann bringt es uns was für diese Gesellschaft und was nicht? Ey, es nervt einfach so.
Ja, und dann auch wirklich immer so einen Maßstab anzulegen, okay, jetzt ist es rentabel genug.
Ja.
So lief aber auch die Debatte 2015, 2016 und auch aus progressiven Kreisen, wo dann ganz schnell ganz aber wir brauchen doch, haben doch Fachkräftemangel und deswegen müssen wir jetzt Geflüchtete aufnehmen. Nee, es ist einfach ein Grundrecht, und selbst wenn wir keinen Menschen für irgendwas bräuchten, haben die Menschen ein Recht, dieses Grundrecht in Anspruch zu nehmen. Fertig, aus. Und das ist erstmal die Basis bei allen anderen Argumenten, die in anderen Debatten dann meinetwegen stimmen mögen, aber darum ging es dann in dem Punkt
nicht.
Und ich glaube, dass es hier wieder das Gleiche, die haben einfach eine wahnsinnige wissenschaftliche Leistung hingelegt. Und das ist krass, und man soll Erfolgsgeschichten immer feiern und Leute supporten und so, aber nicht, finde ich, dann eben aus einer Verwertungslogik
heraus.
Dass es jetzt dann irgendwie reicht und cool wäre.
Genau, so viel zu unserem Twitter-Talk.
Ich weiß immer noch nicht, ob es das wird, aber weißt du was, wo wir schon bei Twitter sind? Ich möchte mich, ich habe mich auf ein Thema vorbereitet, von dem du nichts weißt, und ich möchte mich nämlich aufregen.
Ich bin total gespannt.
Und ich finde, das passt nämlich zu Twitter. Und ich habe das bei Twitter auch schon angemerkt. Und zwar, ich war ja nie so ein Mensch, der die Europäische Union so wahnsinnig abgefeiert und abgejubelt hat. Ich finde, das ist eine gute Veranstaltung. Naja, ich finde, das ist eine gute Veranstaltung mit der Europäischen Union. Ne? Soll man auch bei bleiben. Aber ich hatte jetzt nie so einen Pulli und so weiter. Ne? So, und jetzt macht die Europäische Union aber noch schon den nächsten Schritt wieder. Und zwar werden der Fern- und Stadtverkehr von Bussen europäisch jetzt geregelt. Das gibt wieder aus Brüssel eine absolute Gleichmacherei.
Und, wow.
So. Und das sorgt aber dafür, dass hier bei uns unten die Busse neu nummeriert werden müssen in Kiel. Und da möchte ich mal sagen, nein, das geht mit mir nicht. Das ist mit mir nicht zu machen. Und da werde ich mich gegen engagieren. Und ich bin 30 Jahre alt, so, und das ist die zweite Neunummerierung von den Bussen in Kiel, die ich erlebe. Das ist ein Skandal, meiner Auffassung nach. Weil, was heute in Kiel die 11 ist, ne, ist für mich immer noch die 4. So.
Okay.
Und jetzt für wird mich die 11 aber die 11. plötzlich. Ja, aber jetzt wird die 11 plötzlich irgendwie zu 36 oder so und das mache ich nicht mit. Und das ist das eine, die Nummerierung. Und das andere ist, die Strecken verändern sich auch.
Echt?
Ja, ich werde mich hier völlig verfahren. Dann komme ich irgendwo in Molfsee raus oder so und will aber nach La Boe. Und das ist ein Problem.
Aber Lasse, vielleicht kurzer Hinweis. Also ja, okay, wenn der gut, Bus nach La Boe fährt, dann steht da ja neben der Nummer La Boe. Oder
ja, Molfsee. Das ist nur die Endstation.
Ja.
Aber nicht, was dazwischen so passiert. Und wenn er dann zwischen, aber woanders, das ist ein Problem. So, ich werde mich 100-mal verfahren in dieser Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und deswegen möchte ich da Kampagne machen. Du bist ein politischer Typ und würde dich ganz gerne so ein paar. Also, ich würde das Ganze über dem großen Motto stellen: Nö PNV.
Ach Gott.
So als Idee, weil ich glaube, das ist sehr eingänglich. Also, dass man das Ganze: Nö PNV, so machen wir es nicht. Da machen wir nicht mit. Und zwar mein erster Slogan wäre 501, das ist meins. Also so, weil 501, die Buslinie 501 wird auch umbenannt. Was hältst du von dem Slogan?
Lasse, du bist komplett derangiert einfach.
Dann sage ich dir noch zwei andere
Slogans. Ja, klar.
Der zweite wäre, das bringt mich auf 902. Ne? Also bei 902 ist auch eine Buslinie, falls du das nicht mehr in Erinnerung hast. Da habe ich noch überlegt, so KVG statt EU, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hart. Und das dritte ist, also KVG ist die Kieler Verkehrsgesellschaft, aber mein Lieblingsslogan ist, weil es gibt eine Buslinie 502, und zwar 502, es bleibt dabei.
Du brauchst ernsthaft Hobbys. Ja, was ist los mit dir? Ich habe deine Boomer-Tweets und Facebook-Einträge gesehen dazu und ich habe sie einfach ignoriert und habe gedacht, der Typ ist weird. So, jetzt merke ich, du bist jetzt wirklich hier in einem Kampagnenmodus. Ich glaube, dir fehlt der Wahlkampf, aber der wird früh genug kommen und dann kannst du dich da austoben.
Ich hatte auch überlegt, ob wir Sticker drucken, womit man die Busse dann wieder überklebt, wenn sie die umbenennen, wenn sie die Nummern wechseln.
Ja, das
macht oder auch Sinn. Neue Strecken einfach zu blockieren.
Ja.
Und sagen, nein, du fährst jetzt den Knoperweg entlang. Wobei, es gibt kaum einen Bus, der den Knoperweg
entlang fährt. Doch, gibt es.
Naja, aber das wollte ich einmal mit dir durchgesprochen. Ich merke, du bist jetzt nicht einer der ersten Unterzeichnerinnen. Also, du
tatsächlich
wirst
nicht, eher aber so vielleicht eine, die kannst
später
du
auf den,
ja,
später auf den Bus aufspringen quasi.
So, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja einige zuhörende Personen, die dich unterstützen bei deiner Kampagne. Meldet euch gerne bei Lasse. Seine Handynummer ist 0176 1234 1234. Wenn ihr bei der Kampagne mitmachen möchtet, er hat auch einen Telegram-Channel. So.
Genau, der heißt NöPNV.
Oh Gott. Wir wollten noch über ein anderes, wirklich ernsthaft wichtiges Thema sprechen. Und zwar haben wir nächste Woche Bundesparteitag. Und im Rahmen dieses Bundesparteitags werden wir auch über ein Statut sprechen, und zwar über den Vielfaltstatut. Und einige von euch werden das ja auch mitverfolgt haben, hoffentlich, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft Vielfalt gegründet haben im letzten Jahr 2019. Wir haben da jetzt quasi 1,5 Jahre dran gearbeitet, haben ein Statut entwickelt. Und dieses Statut und an anderen Fragen auch gearbeitet, soll jetzt abgestimmt werden auf dem Bundesparteitag nächste Woche. Dafür möchte ich an dieser Stelle möglichst die Werbetrommel rühren.
Magst du einmal erklären, was ein Statut ist und welche Funktion das hat?
Ja, klar, gerne. Also, ja, was ist ein Statut? Auf jeden Fall haben wir als Partei, haben wir ja viel, ich sag mal, das ist ein Regelwerk sozusagen. Also als Partei haben wir mehrere Statute, wie zum Beispiel das Frauenstatut, dass wir zum Beispiel damit regeln, dass jeder ungerade Platz ein Platz ist, der an Frauen geht, dass wir quotierte Listen haben sozusagen. Und so weiter und so fort. Eine
Selbstverpflichtung.
Eine Selbstverpflichtung quasi, genau. Also ein Regelwerk, das man sich selbst auferlegt und wie man es regeln möchte. Und wir möchten halt jetzt auch ein Vielfaltstatut haben. Und, Entschuldigung, bei diesem Vielfaltstatut soll es halt darum gehen, dass das, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben, dort verankert werden soll. Da haben wir mehrere Punkte. Wir möchten als Partei einerseits erstmal strukturelle Diskriminierung selber abbauen in unserer Partei, weil wir wissen, wir sind nicht frei davon. Und da müssen wir bei uns selbst anfangen, um es auch in der Gesellschaft zu verwirklichen. Also ähnlich wie wir es zum Beispiel auch beim Frauenstatut ja in der Logik machen. Wir selbst haben uns eine Quote auferlegt, wir selbst haben diese Strukturen, weil wir es in der Gesellschaft halt auch haben wollen. Stichwort irgendwie in DAX-Unternehmen und so weiter, auch Quoten zu haben oder in Unternehmen. So, das sind ja politische Ideen, die auch aus uns selbst quasi gespeist sind. Und wir wollen innerhalb dieses Statut, gibt es mehrere Punkte, das kann man sich auch gerne angucken, wenn man eingibt zum Beispiel Grüne, Bundesparteitag, dann sieht man da die Anträge, die eingebracht werden und dieser Vielfaltstatut, dieses Statut soll damit rein. Also wir möchten unter anderem, dass es alle 2 Jahre einen Vielfaltskongress gibt, den die Bundespartei ausrichtet. Wir möchten, dass es eine Vielfaltsreferentin gibt in der Bundesgeschäftsstelle. Was ist die Bundesgeschäftsstelle? Das ist der Ort, wo der Bundesvorstand sitzt und ist und wo die bundespolitische Idee unserer Partei quasi entsteht und organisiert wird. Und wir möchten auch, dass die Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind und unsere Werte inhaltlich natürlich auch teilen, besser repräsentiert und auch in machtpolitischen Positionen sind. Und wir möchten vor allem auch, dass es ein Mitglied im Bundesvorstand geben soll, der die dann eine vielfaltspolitische Sprecherin ist. Und was auch wichtig ist für uns, ist, dass wir eine wissenschaftliche Umfrage machen möchten darüber, wie gut quasi diese Strukturen bei uns wirken oder halt auch nicht wirken. Also was ist inklusiv, was ist exklusiv. Und das ist halt ein Antrag, den wir zusammen ausgearbeitet haben als Arbeitsgemeinschaft Vielfalt, aber auch gemeinsam mit dem Bundesvorstand und an alle Grünen, die zuhören und mitentscheiden dürfen, Delegierte sind, bitte stimmt für diesen Antrag in seiner Originalform.
Ja, keine Änderung.
Ja, ja, also ich habe noch nicht.
Hast du den Eindruck, dass das irgendwie sehr diskutiert wird? Gibt es da viele Änderungsanträge zu? Weißt
also es gibt 15 Änderungsanträge zu dem Statut. Es gibt aber auch einige, die sind redaktionell. Es gibt einige, die fordern beispielsweise, dass wir eine Quote einführen sollen, um das zu realisieren, ist natürlich auch ein Punkt gewesen, den wir intensiv diskutiert haben. Ich glaube, ich habe in einer Folge hier das auch mal angesprochen, wie schwierig es ist, tatsächlich das umzusetzen, weil wenn man einmal an die Gruppe denkt von BPOCs, dann denkt man sich, okay, ist ja nicht schwierig, jetzt so eine Quote einzuführen. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dass wir ja als Arbeitsgemeinschaft Vielfalt nicht nur Menschen mit migrantischem Background quasi an der Stelle mitgedacht haben, sondern auch Menschen, die aus armen Familien kommen, Menschen, die nicht akademisch sind, Menschen, die eine Behinderung haben, Menschen, die jüdisch sind, Menschen und so weiter und so fort, dann merkst du oder weißt du halt, du kannst eigentlich faktisch nicht für all das eine Quote machen. Wir sind nicht an dem Punkt, dass wir sagen, okay, das soll es und darf es gar nicht geben. Aber es gibt nicht diese eine gute Lösung, weswegen wir das da nicht reingeschrieben haben, obwohl ich absolut ein Fan bin von Quoten grundsätzlich, weil ich glaube, anders kannst du Struktur nicht aufbrechen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Bist du selber Delegierte auf dem Parteitag?
Ich bin Ersatzdelegierte. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen muss. Ich weiß, dass parallel in Neumünster halt auch politische Sachen abgehen, deswegen könnte es sein, dass ich dafür jemanden vertreten muss. Ich bin aber im Präsidium und deswegen wird das nicht funktionieren. Also natürlich kann ich trotzdem auch abstimmen, auch wenn ich im Präsidium bin, aber mir wäre es lieber, wenn ich nicht Delegierte wäre.
Musst du dafür eigentlich nach Dingens fahren oder kannst du das von zu Hause aus machen?
Ich fahre nach Dingensbums, genau, ich fahre nach Berlin.
Ach du Scheiße.
Dafür, ja.
Ja, vielleicht doch mal, weil du gesagt hast, nächste Woche, also am Wochenende findet das statt, ab Freitag und Samstag, oder?
Freitag, Samstag,
und
Sonntag.
Und das ist auch, 3 Tage, na schönen Dank.
Meine
und,
ich, Gott. Ja, doch.
Nee, es stimmt. Da werden wir auch nochmal Links zu in unseren Stories packen, weil nämlich alle Menschen sich diesen Parteitag angucken können. Und da er sowieso komplett digital stattfindet, könnt ihr da sehr gerne auch dran teilnehmen.
Ja, absolut. Das könnt ihr sehr gerne machen. Wir sind jetzt gut in der Zeit. Also ich stimme dir zu.
Ja, gut in der Zeit, ne?
Ja, wir sind super gut in der Zeit. So, ne? Wir kommen zu unserer schnellen Fragerunde. Wir haben so viele Kategorien in diesem Podcast. Es geht zack, zack, zack. Hallo?
Ja. Es geht zack, zack, zack.
Du bist super tired. Ja, ich fange einfach mal an, dir eine Frage zu stellen.
Ja.
Wenn ich du wäre, würde ich, das heißt, du musst das für mich vervollständigen.
Ach so, wenn ich du wäre, würde ich.
Ja, wenn du ja. Amina wärst, was würdest du dann machen?
Heute erstmal mich massiv aufregen über die Pisser von Forbes, weil die haben heute wieder eine 30 unter 30 Liste veröffentlicht, in der du diesmal im Verhältnis zum letzten Jahr nicht drin bist. Und ich habe mich gefragt, orientieren die sich überhaupt an der Liste vorher, wenn was sie, glaube ich, nicht tun. Aber der Geschichte würde ich an deiner Stelle jetzt aber mal ganz genau nachgehen und warum da nur irgendwelche CEOs von irgendwelchen unbedeutenden Kleinst-Startups drin sind. Ich finde das reichlich unpolitisch. Aber
hey, ich war letztes Jahr nicht da.
War das nicht?
Nee, ich war bei
irgendwas. Ach nee, es war von Zeit oder so, ne?
Ja, okay. Bisschen was anderes.
Dann würde ich trotzdem, dann einfach trotzdem mal bei Forbes anmeckern, dann würde ich das machen. Weil ja, du bist ja unter 30, ich hingegen bin es nicht, deswegen.
Ja, deswegen genau. Würde ich, ja, absolut, nee, ist total gut, dass du mich daran erinnerst. Schreib dir das mal auf. Ich werde direkt einen Beschwerdebrief schreiben. Aber was viel cooler ist, ich habe nämlich heute Morgen eine Nachricht bekommen. Und zwar gibt es ein Programm, und zwar Diplomats of Color im Auswärtigen Amt. Und das hat eine ganz tolle Frau, die 23 Jahre alt ist, Tia Gisio, gegründet. Und die hatte mich mal eingeladen zu dieser Runde Diplomats of Colors. Und habe ich mit ganz vielen tollen Leuten, die in dem Rahmen da unterwegs sind, im Auswärtigen Amt unterhalten. Und die ist nämlich bei dieser Liste Forbes 30 unter 30. Und für die habe ich mich sehr gefreut. Eine tolle schwarze Frau aus Deutschland, die bei der Forbes-Liste mit dabei ist.
Krass, nice.
Mhm.
Ich habe
Bist du dran mit einer Frage.
Wenn ich ein Mann wäre, würde ich, also wenn du ein Mann wärst, meine Güte, ich muss das umformulieren, wenn du ein Mann wärst, was würdest du tun?
Also, ich fand das ganz spannend, in den letzten Wochen oder Monaten oder so gab es immer diesen Punkt, so was würde man machen, ich würde die Frage umstellen einfach, ich bin jetzt einfach mal so frei und stelle die Frage um, was würde ich machen, wenn es keine Männer geben würde quasi einen Abend lang oder einen Tag lang, und da haben ganz viele Frauen, und da kann ich mich anschließen, sowas wie nachts im Dunkeln alleine spazieren gehen. Mhm. Ich weiß, dass es ganz viele Frauen gibt, die das auch machen und auch keine Angst vor haben, und das ist auch alles total cool und freue ich mich auch für, aber es gibt so ganz viele Sachen, die ich machen würde, wenn Männer nicht da wären.
Ich muss sagen, dass es, ich glaube, ganz viele Frauen darauf gerade eine gute und schnelle Antwort bekommen würden. Und umgekehrt muss ich selbstkritisch anmerken, dass ich so schnell nicht eine Antwort darauf, also was würde ich machen, wenn ich eine Frau wäre, so, ne? Was wiederum natürlich Privilegien aufzeigt.
Absolut.
Dass ich, genau. Und
sei froh, dass wir nicht schwarz und weiß gemacht haben. Ne, mein Freund?
Ja, das kommt noch dazu.
Genau, als nächste Frage. So, wenn du Angela Merkel wärst, was würdest du für einen Tag machen, wenn du die Power hättest?
Ja, ich glaube, auch bei ihr läuft nichts über einen Tag. Muss man
ja, bei so einer ganz naiven Vorstellung, dass du Bundeskanzlerin wärst oder Bundeskanzler wärst und einfach.
Ja, wobei sie hat schon auch immer mal wieder echt durch eine Äußerung so ein Shift machen können, ne? Mhm. Also wo sie dann vielleicht nicht sofort die Politik machen konnte, aber es war bei einigen Punkten, ich glaube, ich würde echt was so im Bereich Geringverdiener machen wollen, also einen deutlich höheren Mindestlohn in der Richtung tätig werden. Ich glaube, das wäre das, wenn ich aber sie persönlich wäre, würde ich, glaube ich, mal echt einen Tag frei nehmen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie ihre Policy da ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn du nochmal in die Schule gehen müsstest, was würdest du dann tun?
Wenn ich nochmal in die Schule gehen müsste, was würde ich dann nochmal tun? Ich würde nochmal dafür kämpfen, eine Gesangsrolle beim Musical in der 7. Klasse zu bekommen.
Oh, ja, solche Sachen sitzen tief, ne?
Die sitzen sehr tief. Also das ist für mich eines der größten.
Ich hatte da nie Ambitionen, deswegen hat mich da, also ich war immer so Baum Nummer 3 oder irgendwie wir hatten irgendwann mal so der Regenbogenfisch. Es war nie in der Debatte, ob ich der Regenbogenfisch bin, sondern ich war immer irgendeine Krabbe im Hintergrund so.
Ja.
Deswegen hat das.
Das hat mich sehr traurig gemacht. Und,
ja, das glaube ich.
Ja, und da, um das nochmal klar zu machen und deutlich zu machen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon 58 Mal in diesem Podcast erwähnt habe oder auch nur in einem bilateralen Gespräch mit dir und mir
beides.
Und 50.000 anderen Menschen. Wir hatten ja so ein ganz tolles Musical an der Schule, das war für mich der größte Traum, ich wollte unbedingt an diese Schule wegen dieses Musicals, ich wollte unbedingt singen, auf der Bühne stehen, performen, zeigen, who I am and stuff like this. Yeah, and I couldn't and I'm really disappointed until today.
Wir bauen einfach mal ein Musical auf, ich glaube, das können wir eigentlich auch hinkriegen.
Ja.
Okay. Gibt es ein Schulfach, was du gerne was du gerne ernster genommen hättest?
Ja, viele Naturwissenschaften.
Ja, ne?
Ja.
Okay. Ich hätte im Nachhinein irgendwie gerne doch mehr bei Mathe noch zugehört. Irgendwie, ich habe mir neulich auch so Mathebücher runtergeladen und so weiter, weil ich Lust hatte, irgendwie nochmal mehr Mathe zu lernen. Aber anderes Thema. Gut, weird.
Okay, wenn du dein eigener Mitarbeiter oder deine eigene Mitarbeiterin wärst, würdest du, was würdest du da machen?
Betriebsrat gründen. Also ich glaube, ich wäre ab und zu, wobei das besser geworden ist, frustriert darüber, dass ich so nicht immer jeden Ratschlag annehme, also manchmal so ein bisschen beratungsresistent bin, aber das hat sich verbessert.
Ich wollte jetzt keine Meinung dazu geben.
Ich höre sowohl von dir was, als auch bei mir hier im Hintergrund aus dem Nebenraum Kommentierung.
Das sagt eine Menge, Kollege. Das sagt eine Menge.
Aber ansonsten würde ich, glaube ich, wenn ich meine Mitarbeiterin wäre, ich glaube, das wäre etwas, was mich nerven würde, weil ich habe als Mitarbeiter immer sehr gerne kluge Ratschläge gegeben.
Nur als Mitarbeiter bist du dir sicher? Oder grundsätzlich als Mensch?
Heute bin ich davon weg.
Weit entfernt, ne?
Ja. Was würdest du denn als Mitarbeiterin?
Ich möchte erstmal noch mal was zu dir sagen, weil mir das noch mal viel wichtiger ist. Und zwar muss ich dir ehrlich sagen, das stimmt, du hast dich da geändert auch und auch verbessert. Früher hast du einen manchmal um eine Meinung gefragt und bist genau bei dem gleichen Punkt wieder rausgegangen aus dem Gespräch, hast gesagt, danke für deine Meinung und hast mich einen feuchten. Aber dass du dich echt stabil weiterentwickelt, das finde ich einfach auch toll, weil ich habe auch immer tolle Ratschläge, die ich auch gerne verteile. Und vor allem, weil ich total beratungsoffen bin. Ich nehme gerne Ratschläge an. Ja, warum guckst du so kritisch? Hast du mich noch nie so wahrgenommen?
Nee.
Komplett gestörtes Selbstbild von mir.
Aber dadurch, dass die Frage ja von deiner Mitarbeiterin formuliert wurde, dann frag die doch mal. Ne? Schauen wir mal.
Hey KK, was sagst du dazu?
Wenn ich, oh Gott, okay, wenn ich deine Chefin, dein Chef wäre, würde ich, wow, die Frage ist zu kompliziert in meinem Kopf, beantworte sie aber gerne. Ich weiß gar nicht, wer ist jetzt gerade wessen Chef?
Das habe ich auch nicht.
Wenn du selbst deine Chefin wärst.
Oder wenn du mein Chef wärst.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Okay, wenn ich deine Chefin wäre, würde ich. Wenn ich deine Chefin wäre, würde ich. Nee, ich glaube, das ist so gemeint, dass du mich fragst, wenn ich deine Chefin wäre.
Okay, wenn du meine Chefin wärst, was würdest du tun?
Wenn ich deine Chefin wäre, ich würde dir ganz viele Tipps geben.
Ja.
Würde dir einfach.
Erstmal ein halbes Jahr Fortbildung.
Genau. Du kannst erstmal abdüsen und erstmal was lernen, Kollege. Nö, ich glaube, das wird super funktionieren. Ich glaube, wir würden toll zusammenarbeiten. Ich glaube, es wäre super. Also ich würde mich total freuen, wenn du mein Mitarbeiter wärst. Also, ne? Kannst dich gerne bewerben.
Ich merke eigentlich keinen Unterschied zum Status quo. Naja, dann kommen wir zum Punkt, was du mitgenommen hast, Amina.
Ja, und ich würde sagen, diesmal fängst du an.
ich habe mal so ein was ganz Alltagspraktisches. Und zwar habe ich mitgenommen, ein Aufruf an alle Menschen. Wenn ihr Telefonnummern diktiert, dann nennt die Zahlen einzeln. Ich hatte heute das schon wieder, wo mir jemand am Telefon eine Telefonnummer diktiert hat. Und es gibt dazu auch so ein Sketch bei King of Queens. Aber da hat die Person mir am Telefon diktiert und gesagt 0160 47, und ich hatte halt die 7 schon geschrieben.
Ja.
Und das macht mich so wahnsinnig, wenn Leute so 47, 98, und da hatte ich, das kann nicht wahr. Also wenn, dann sagt ihr 0160 48 98 und so, aber nicht dieses Aussprechen. Das ist wirklich, da müssen wir uns mal als Gesellschaft drauf einigen. Da müssen wir zusammenkommen.
Da müssen wir auch einen Konsens
finden. Und gegen die Busumnummerierung.
Ja, ich finde, das sind hochpolitische Themen, die du heute angesprochen hast.
Mich bewegt es.
Ich freue mich, dass du da durch den Podcast auch die Möglichkeit hast, einfach auch mal selbst als Bürger adressieren zu können, was dich stört. Das finde ich super.
Und du hättest jetzt bestimmt wieder so eine Nobelpreis-Dankesrede.
Meins
von abstecken lässt.
Ich habe aus dieser Woche mitgenommen etwas ganz Großartiges. Und zwar, du musst einmal ganz kurz überbrücken, weil ich hier einmal ganz kurz das hier raussuchen muss. Überbrück mal.
Ich habe morgen einen Vortrag über Rechtsextremismus im Internet, und den halte ich vor den norddeutschen Azubis der Telekom.
Das ist ja cool.
Ganz cool.
Das ist ja spannend.
So, das habe ich genug überbrückt.
Okay, und zwar habe ich ein so, so großartiges, lustiges Buch angefangen zu lesen. Und zwar Queenie von Candace Carty Williams. Und ich musste einmal kurz gucken, wie die Autorin heißt. Deswegen habe ich gesagt, du musst überbrücken. Und es ist einfach todeslustig. Es geht um eine schwarze Frau aus Großbritannien, die Liebeskummer hat und gerade irgendwie sich in einer Pause, Trennung, slash irgendwie befindet zu ihrem, mit ihrem Freund. Und es geht aber auch um alltagsrassistische Sachen und so weiter und so fort. Und es geht auch um heftige Erfahrungen, die sie macht, die auch nicht nur lustig sind so, und die auch echt bedenklich sind und rassistisch und sexistisch gleichermaßen sind. Ist halt ein Roman. Aber ich habe hier, ich habe selten wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe und Tränen gelacht habe und keine Luft mehr bekommen habe, weil das wirklich so absurd lustig ist und großartig geschrieben ist.
Hatte ich noch nie.
Das, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals so krass
hatte. Queenie, also Queenie. Im Prinzip wie Königin, nur so mit
IE hinten.
Okay, mit Y.
Genau.
Also mit IE.
Mit IE hinten, genau. Und das ist die Autorin, das ist ihr Debütroman, ist ihr Debütroman. Und die hat auch schon ganz viele Preise dafür bekommen und so weiter. Und ich bin wahrscheinlich ein bisschen too late to the party, aber ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das ist super, super lustig und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das aufschlagen kann nach Feierabend oder sonst was, weil es wirklich ein lustiges Buch ist. Und
hat die auch schon andere Sachen geschrieben?
Ich glaube, noch kein Roman vorher. Ich glaube, es ist ihr Debütroman.
Ich meine, danach jetzt vielleicht?
Ach so, das Buch ist dieses Jahr rausgekommen.
Ach so, okay, gut. So late kannst du dann auf der Party ja nicht sein.
Ja, keine Ahnung, ich weiß
nicht. Also schnelle Welt, ne?
Ja, es ist alles so schnelllebig. Es ist, glaube ich, im August oder so rausgekommen. Ja. I don't know. Auf jeden Fall. Und genau, was ich mitgenommen habe für mich an der Stelle, ist quasi, wie großartig lustige Bücher man auch lesen kann. Und das muss nicht immer alles schwer und traurig sein. Ist auch ein bisschen schwer, aber egal, du weißt, was ich meine. Und weißt du, was richtig heftig ist, was ich gemacht habe, was ich mir seit 3 Jahren vorgenommen habe?
Purzelbaum.
Meine ganzen Bücher zu organisieren und zu ordnen.
Hast du es echt gemacht? Du hast mir am Wochenende ja noch erzählt, dass du es vorgenommen hast.
Ich habe es wirklich gemacht.
Welches System hast du jetzt genommen?
Ich habe ein System genommen, und zwar, dass hinter mir meine Lieblingsbücher sind. Und zwar meine Lieblingsgedichte und Gedichtbänder und meine Lieblingssachbücher und meine Lieblingsromane. Die gleiche Logik habe ich links. Ich habe hab hier rechts von mir auch noch mal ein anderes Regal, ist auch egal, auf jeden Fall. Das hinter mir ist das Wichtigste. Da hinten in dem Regal habe ich so auch weitere Sachbücher, weitere Romane auf der anderen Seite auch. Und im Zimmer hinten sind noch so Reisebücher und weitere Notizbücher und Romane. Und so habe ich das.
Also hast du ein Favoritenregal und ansonsten aber nach Themen sortiert?
Alle sind nach Themen sortiert, aber meine Favoriten innerhalb dieser Reihe sind hinter mir.
Ja, okay. Das klingt sinnvoll.
Ja, also ich glaube, ich bin die einzige Person, die Logik versteht, aber das ist auch okay. Oder?
Nee. Ich finde es schon schlüssig, aber es ist natürlich auch immer krass, dann irgendwie so eine Favoriten. Also, ich kenne das zum Beispiel, dass man so Nachschlagewerke an einem bestimmten Ort, wenn man viel nachschlagen muss. So, das hat man, glaube ich, so vor 2009 so gemacht. Seitdem hat sich das so ein bisschen verändert. Aber so ist auch gut. Ja, kann ich verstehen. Das ist dann. Ja. Ich habe neulich, letzter Punkt wirklich, aber den absolut krassesten Hintergrund bei jemandem in der Zoom-Konferenz. Das war ausgerechnet auch noch ein Professor, der wirklich vom Fußboden bis exakt unter die Decke alles voller Bücher hatte. Das war so, wo ich sage, ich habe ihn auch darauf angesprochen, es ist doch kein Unterschied, ist doch kein Zufall, dass die Kamera so steht, dass man genau das alles sieht. Also als Literaturwissenschaftler, naja, was soll man machen? Aber der hat sehr geflext, sehr. Gut, ich muss weiter.
Amina. Ja, wir haben beide noch Termine. Ne? Das war ein nettes Gespräch, habe mich gefreut, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.
Ja.
Und außerdem fand ich noch nett, vielleicht wirklich noch der letzte Satz. Schön fand ich auch unseren Strandspaziergang letzte Woche mit unseren Partnern und Partnerinnen.
Das stimmt, das war sehr gut und sowas muss man häufiger machen. Macht es auch alle mit Abstand, mit 2 Haushalten und bleibt gesund.